Robert Blums Erdenlaufbahn. Am 27. November 1848. Mit der nachstehenden Kundgabe begannen die umfangreichen Eröffnungen über Robert Blum. Sie wurden fast täglich fortgesetzt, bis zum Abschluss am 2. Januar 1851. Dieser Mensch der deutschen Zunge, Robert Blum, kam unter den dürftigsten Umständen auf diese Erde und hatte bis auf einige seiner letzten Jahre stets mit der natürlichen irdischen Lebensnot zu kämpfen, was ihm aber aus gutem, der Welt freilich gänzlich unbekannten Grunde zuteil ward. Seine Seele und sein Geist stammte von jenem Planeten her, von dem ihr aus der Enthüllung der natürlichen Sonne wisset, dass seine Einwohner mit ihrer hartnäckigsten Beharrlichkeit ganze Berge versetzen und, was sie leiblich nicht vollbringen, sogar als Geister nach und nach ins Werk setzen. Dieser durch seine Tollkühnheit gefangen genommene und für diese Welt gerichtete Mann zeigte schon von seiner Kindheit her, welch beharrlichen Geistes er war. Und obschon ich selbst ihm, wo er sich nur immer erheben wollte, wegen seines Heiles, stets die tauglichsten Hindernisse in den Weg legte, so half das aber am Ende, besonders für diese Welt, doch wenig. Denn seines Geistes zu rastlos beharrliches Streben brach sich endlich aus all seiner ihm gestellten Unbedeutendheit doch eine Bahn, auf der er zu einem größeren Wirken gelangte. Auf diesem Wirkungsstandpunkte machte er sogleich tausend große Pläne und setzte sie auch nach Möglichkeit ins Werk. Vor allem lag ihm ein gewisses Völkerwohl am Herzen, welches zu bewerkstelligen er kein Opfer scheute. Fürwahr, so er alle Schätze der Erde besessen hätte, so hätte er sie alle samt seinem Leben für die Verwirklichung dieser für ihn höchsten Idee in die Schanze geschlagen. Diese Völkerwohlidee hatte er freilich hauptsächlich der reinen Weltreligionsschule des Ronge und dessen Genossen zu verdanken, welche aber eigentlich gar keine Religion und keine Kirche ist und auch nie sein wird, weil sie mich, den Herrn, leugnet und mich zu einem ganz gewöhnlichen Menschen und Volkslehrer der Vorzeit macht. Diese sein wollende, reine Kirche verwirft sonach auch den Grundstein, auf dem sie ihr Gebäude aufführen will, baut somit auf Sand und ihr Haus wird daher einen schlechten Bestand haben. Wie aber Ronge seine Kirche baute, so baute auch unser Mann seine Völkerwohlideen auf Sand. Ihm war alles, was die Welt darbietet, nur äußerst klein und ohnmächtig, bloß in seiner Rednergabe sah er jene Machtgröße, der es gelingen müsse, in Kürze allen Machthabern den Stab zu brechen. Seine Überzeugung war darin so stark, dass er darüber nahe keines Bedenkens fähig war. Mahnte ich ihn auch innerlich bei zu toll gewagten Unternehmungen, so vermochte ihn aber das dennoch nicht von dem abzuhalten, was er sich einmal zu verwirklichen vorgenommen hatte. Denn es war bei ihm eine Art Wahlspruch, dass ein rechter Deutschmann eher alles opfern solle, als von einer einmal gefassten und durchdachten Idee abzugehen. Er meinte, ein Deutscher höre auf, ein Deutscher zu sein, so er mit Ideen zu tauschen anfange. Zur Festhaltung seiner einmal gefassten und zur Ausführung bestimmten Ideen bestärkte ihn auch das mehrmalige glänzende Gelingen derselben, und so wagte er sich nun auch an ein Himalaya-Gebirge, weil ihm die Abtragung einiger politischen Hügel gelungen war, durch welche Arbeit er sich auch allgemein bemerkbar gemacht hatte, und gewann dabei das Vertrauen eines ganzen Landes, welches Vertrauen ihm aber dann auch den Weg zu seinem unvermeidlichen irdischen Untergange bahnte. Er erprobte in der deutschen Versammlung die Macht seiner Zunge zu öfteren Malen und hatte heimlich eine große Freude über seine gefeierten Zungensiege, woran freilich sein starker Geist den größten Anteil hatte. Auf diese Siege gestützt und allerfestest vertrauend eilte er vom Orte seiner Bestimmung in eine große ostdeutsche Stadt, wo das Volk auch die unverkennbarsten Symptome seiner Ideen tatsächlich ans Tageslicht zu fördern begann. Da wollte er sozusagen mit einem Schlage etliche 30 sogenannte Fürstenfliegen totschlagen, ohne zu bedenken, dass hinter diesen Fliegen auch ich, der ich freilich für ihn nichts war, etwa doch auch ein paar Wörtchen zu reden hätte, bevor sie eine Beute seines Fliegenpatschers werden sollten. Die große ostdeutsche Stadt Wien. Unser Mann ging hauptsächlich von der Idee aus, die er wohl aus meinem Worte borgte, dass man vollkommen sein solle, gleich dem Vater im Himmel, und dass da nur einer, der Herr, ist, alle anderen aber Brüder, ohne Unterschied des Standes und des Geschlechtes. Aber er glaubte fürs Erste an den nicht, dem die Menschen in der Vollkommenheit gleichen sollen. Für den Herrn aber hielt er nur so ganz eigentlich sich durch die Macht der Rede, vergaß aber dabei ganz, dass die Fürsten auch Menschen sind, im Besitze der Macht aus mir, und vergaß auch jenes Schrifttextes, wo es heißt, gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Wie auch, seid jeder Obrigkeit untertan, ob sie gut oder böse ist. Denn sie hätte keine Macht, so sie ihr nicht von oben gegeben wäre. Gegen diese Macht hilft nur das Gebet und ein rechter Lebenswandel nach meinem Worte. Aber kein sogenannter politischer Fliegenpatscher. Dieser Mann wurde in der oben erwähnten Stadt, wo er seine völkerbeglückende Idee durch die Gewalt der Waffen wie durch seine Reden verwirklichen wollte, als ein dem Staate gefährliches Individuum gefangen genommen und nach einem kurzen Prozesse aus dieser in die andere Welt befördert. Und somit ward auch sein diesweltlicher, völkerbeglücken sollender Wirkungskreis geschlossen. Robert Blum wurde am 9. November 1848 auf Befehl des kaiserlichen Oberstkommandierenden Fürst Windischgrätz in der Brigittenau, Wien, standrechtlich erschossen.